ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen, Estelle Baumann in SWR 1 Leute.
Guten Morgen, danke schön.
Sie sind renommierte Anwältin für Familienrecht aus Heidelberg, seit vielen Jahren mit dem Thema Scheidung befasst, haben selbst eine Scheidung erlebt und wollen eins vermitteln, eine Scheidung ohne Scherben. Was ist denn da Ihr Antrieb, weil es allzu oft noch anders läuft?
Ja, also weil es unheimlich viele Fälle gibt, wo am Ende, wo es den Leuten ums Gewinnen geht, vielleicht auch den Anwälten ums Gewinnen geht und wo das Ego ein bisschen dem entgegensteht, was an tragfähigen Lösungen eigentlich erarbeitet werden könnte. Und da war eigentlich der Ansatz des Buches, das einfach mal in andere Denkmuster zu bewegen. Also einfach mal den Antrieb zu schaffen. Es wird nicht in jeder Scheidung gelingen. Ja, das würde ich nicht als Versprechen jetzt abgeben wollen, dass jeder, der das Buch gelesen hat, das auch so hinbekommt. Aber zumindest gibt's die Aufforderung, mal neu zu denken.
Warum ist das Ihnen so wichtig? Weil es dann für Sie als Anwältin auch einfacher wird?
Weil ich es auch nicht mehr mit ansehen kann und will. Ich mache das jetzt 19 Jahre lang und das ist schön, wenn man seinen Fall gewinnt, aber manchmal kostet es den Mandanten einfach zu viel, den Fall zu gewinnen, weil es hintendran so viel Scherben hinterlässt, wo wir jetzt wieder beim Titel sind. Und das ist für mich zunehmend schwieriger geworden, das so zu begleiten. Also ich wollte es einfach nicht mehr begleiten.
Und daher der Antrieb, darüber einfach mal auch zu schreiben. Aber Sie legen natürlich auch Wert bei der Auseinandersetzung mit Ihren Klientinnen und Klienten. Was machen Sie denn dann anders als andere Anwälte?
Das kann ich gar nicht sagen, ob ich jetzt so viel anders mache, aber ich kann sagen, wie ich es mache. Und ich würde zum Beispiel nicht jedes Mandat annehmen. Also wenn ich schon in der Erstberatung merke, das geht in eine Richtung, die entspricht nicht unserer Kanzleiphilosophie, dann finde ich das auch dem Mandanten oder dem potenziellen Mandanten gegenüber fair zu sagen, dass ich das so nicht vertreten will und kann. Und derjenige darf sich dann überlegen, ob er mit unserer Kanzleiphilosophie mitfahren will oder lieber ein anderes Boot besteigen möchte.
Da bietet sich jetzt die Nachfrage natürlich an, wie ist denn Ihre Kanzleiphilosophie?
Ja, eben, dass man immer versucht, gesamtheitlich drauf zu schauen. Also wie gesagt, es gibt nicht das Versprechen, dass es immer gütlich ist. Es gibt natürlich auch Fälle, in denen man eine härtere Position vertreten muss. Aber auch das kann auf verschiedene Arten geschehen. Ja? Und einfach, dass man da, also ich mag keine Aufforderungen entgegennehmen, härter zu schreiben und kraftvoller zu schreiben, oder ich hatte schon mal die Aufforderung, ich möchte, dass Sie meinen Mann vernichten. Ach, sowas Gott. Alles möchte ich nicht im Büro. Und es gibt bestimmt Kollegen, die das auch so vertreten können vor sich und für den Mandanten. Und das ist auch legitim, aber ich möchte es eben nicht mehr.
Ja, wenn Sie das Vernichten jetzt gerade ansprechen, da gehören ja ganz viele Emotionen mit dazu. Wut, Scham, Trauer über etwas Vergangenes, was nicht mehr existiert. In welcher Situation kommen die Klientinnen und Klienten zu Ihnen?
Ja, in einer völlig ungeordneten, emotionsbeladenen und ganz am Anfang, ich finde es sogar in Ordnung, wenn man da sich mal Luft macht, ja. Oder ich kann das auch einordnen, wenn jemand über den Mann oder über die Frau die schlimmsten Sachen erzählt, weil das in der frischen Trennung natürlich gang und gäbe ist und so eine Trennung begleitet. Aber dann ist eben die Frage, wie lässt sich jetzt der potenzielle Mandant führen und macht er das mit und nimmt er das an, was wir als Angebote eben ihm geben können?
Sie wollen als Familienanwältin praktische Tipps für eine respektvolle Trennung geben. Was raten Sie denn, wann ist der beste Zeitpunkt, sich über eine Trennung Gedanken zu machen?
Jetzt kommt eine Antwort, die vielleicht schwer verständlich ist, aber eigentlich ist der beste Zeitpunkt, bevor man die Ehe schließt, dass man einfach zu Zeiten, wo man sich noch wohlgesonnen ist, mal guckt, was würde denn passieren, wenn unsere Wege doch getrennt weitergehen. Und ich glaube, das ist der beste Zeitpunkt, um einfach mal Regelungen für sich zu finden, für den Fall das.
Ja, weil dieser Fall, das kann ja eintreten. Also Sie kennen wahrscheinlich die Statistik. Wie viele Ehen werden heutzutage geschieden?
Ja, durchgehend immer noch seit den 70ern ist immer so circa jede dritte Ehe. Mal ein bisschen plus, bisschen minus, aber circa jede dritte ist recht beständig.
Was raten Sie denn dann, wenn die Menschen eben vor der Eheschließung kommen? Sollte man einen Ehevertrag machen?
Leider kommen die gar nicht vor, vor der Ehe. Also ganz, ganz selten. Und dieses einen Ehevertrag ist kein Rat, den ich gut begleiten kann, sondern ich rate dazu, dass die sich rechtlich informieren, welchen Vertrag gehe ich denn ein, wenn ich die Ehe schließe? Also wie ist es denn gesetzlich geregelt? Gerade bei dem Güterstand, also Zugewinngemeinschaft. Und dann kommt im nächsten Schritt die Frage, will ich davon abweichen und wollen beide Ehepartner davon abweichen oder ist das, was das Gesetz hergibt, schon genau das, was für mich als passend wirkt?
Was gibt denn das Gesetz her?
Beim Güterstand ist es eben die Zugewinngemeinschaft, dass alles, was in der Ehezeit erworben wird, geteilt wird. Und davon kann man jetzt in verschiedenster Art und Weise abweichen. Die recht strikte Abweichung wäre dann eine Gütertrennung. Und was ich aber relativ häufig erlebe, aber auch immer erst am Ende der Scheidung, dass dann die Leute mit dem Ehevertrag kommen und sagen, wir haben einen Vertrag gemacht, wir haben schon alles geregelt. Und dann ist dort eine pauschale Gütertrennung vereinbart und die wissen gar nicht, was das bedeutet. Die wissen weder, wie wäre es gesetzlich gewesen, noch, was habe ich denn jetzt modifiziert.
Heißt, der Anwalt hat vorher schlecht beraten oder warum wissen die es nicht?
Unter Umständen war da gar kein Anwalt drin, weil der Anwalt ist jetzt eben vor der Eheschließung nicht derjenige, den man besucht. Also keiner denkt dran, einen Scheidungsanwalt aufzusuchen, bevor er heiratet. Ja. Also gehen viele Leute wahrscheinlich, also ich vermute das so, zum Notar und sagen eben genau diesen Satz, wir möchten einen Ehevertrag und dann gibt's Prozessformularbücher, die dann unter Umständen bedient werden. Ich will jetzt auch niemandem was unterstellen, aber ich habe so viele Verträge gesehen, die einfach vielleicht mit einer gewissen Unsicherheit geschlossen wurden, dass ich da eigentlich den Zeigefinger erheben und warnen möchte, dass man einfach vor der Eheschließung im Bestfall schon guckt, wie ist es gesetzlich und möchte ich es gesetzlich haben oder anders.
Ja, es scheint einfach ein großes Nichtwissen zu geben, lässt sich das so pauschal sagen?
Genau, und dieses Nichtwissen ist dann noch gepaart mit so einem gefährlichen Halbwissen, weil dann bemüht man Google oder eine andere Suchmaschine, um da irgendwie eine konkrete Frage für sich beantwortet zu wissen. Und das finde ich dann auch abenteuerlich. Und das dann noch mit dem Nichtwissen oder dem Nichtwissen zu irgendwelchen Bezügen, also was dann Zugewinn für einen Bezug hat, vielleicht auch auf eine Unterhaltsberechnung, was ist nicht nur mit den Vermögenswerten, sondern mit Erträgen aus den Vermögenswerten, kommt dann auch manchmal die Überraschung, wenn die dann im Unterhalt wieder eine Rolle spielen, einfach weil man sich nicht ausreichend informiert hat.
Ist es dann am Ende wirklich so kompliziert, wie das Ganze klingt? Oder wer sich damit befasst, kann dann irgendwann klar sehen?
Also ich sage, es ist komplizierter sogar, als es klingt. Also Familienrecht finde ich auch ein schwieriges Rechtsgebiet, um es so nebenher zu machen. Also ich würde immer zu einem Anwalt gehen, der auf Familienrecht spezialisiert ist. Und da gibt es ja aber auch genügend die da dann fachkundig beraten können.
Wie blicken Sie denn selbst als Anwältin für Familienrecht auf Ihre persönliche Scheidung? Man möchte ja auf solche Erfahrungen gerne verzichten, aber ist es vielleicht für Ihren Beruf sogar am Ende eine wertvolle Erfahrung gewesen? Wie beurteilen Sie das?
Im Rückblick ja. Also die Scheidung von dem Vater meines Sohnes, die ist jetzt schon lange her, mehr als 10 Jahre. Und wir waren von Hause aus konsensual, also bei uns, wir wollten das beide einvernehmlich regeln und hatten unser Kind im Blick. Und trotzdem glaube ich jetzt im Rückblick, dass es, also selbst wir haben das so gemacht und wir konnten das so umsetzen und trotzdem hat es Auswirkungen auf unser Kind gehabt, würde ich jetzt im Rückblick sagen. Also er hat definitiv was mitgenommen, auch von der Trennungs- und der Scheidungssituation. Und da ist mir bewusst geworden, was manche Menschen in ihrer Scheidung ihrem Kind auch antun, wenn sie eben nicht so einvernehmlich sind, wie wir es waren. Und dann gibt's immer Missverständnisse, glaube ich auch. Ja? Wenn dann das 10-jährige Kind sagt, ich will dieses Wochenende nicht zum Papa und der Papa dann das der Mutter zuschreibt, die Mutter aber nichts dran ändern kann. Und umgekehrt gibt's ja diese Beispiele auch. Und wenn die Eltern sich da eben bekriegen, dann ist ja auch das Vertrauen nicht da, dass man sich in Kindschaftsangelegenheiten irgendwie verständigen kann. Und deshalb, also ich habe da mit Sicherheit was mitgenommen und hoffe, das auch weitergeben zu können, gerade für Ehen mit Kindern, die geschieden werden.
Wenn wir über Scheidungsmythen sprechen, was fällt Ihnen denn da zuerst ein?
Der gemeinsame Anwalt. Das ist wirklich was ganz, ganz oft gefragt wird. Wir können doch einen gemeinsamen Anwalt nehmen. Und einen gemeinsamen Anwalt gibt es nicht. Das finde ich sogar manchmal relativ gefährlich. Es ist möglich, dass man die Scheidung mit einem Anwalt angeht, aber dann vertritt der Anwalt denjenigen, der den Antrag stellt. Und der andere ist dann ohne Anwalt. Und da gehört noch ganz schön viel Vertrauen dazu, dass man dann da zu zweit, eben einer mit Anwalt und einer ohne Anwalt, die Scheidung durchsteht. Heißt aber nicht, dass es unmöglich ist, sondern dass man das transparent aufklären muss. Ich mache das dann in dem ersten Kennenlernen, dass ich sage, ich kann nur eine Seite vertreten, mit der ich den Erstkontakt hatte und die andere eben nicht. Und dann kann es trotzdem funktionieren. Aber gefährlich finde ich es, wenn eben beide glauben, es gibt eine Art neutralen Anwalt. Das darf man nämlich so den Leuten nicht verkaufen.
Das gibt es einfach nicht dann in der Situation. Hintergrund sind vermutlich die Kosten, oder?
Die Kosten sind es nicht. Die Kosten sind die gleichen, egal ob ich jetzt einen vertrete oder zwei in anderen Fällen. Im Familienrecht geht es eben nicht. Sonst kann man ja mehrere Mandanten gleichzeitig vertreten, wenn es jetzt Gemeinschaftseigentümer sind und man vertritt die, ja, dann kann ich ja zwei Leute gleichzeitig vertreten. Aber bei einer Scheidung funktioniert das eben nicht, weil ich bei Erhalt der Zulassung geschworen habe, dass ich meinen Mandanten bestmöglich vertrete.
Ja.
Und bei Eheleuten, die in Scheidung leben, sind die Interessen eben regelmäßig widerstreitend oder potenziell widerstreitend. Und deshalb kann ich eben nicht den einen bestmöglich vertreten und den anderen bestmöglich vertreten. Und da habe ich ein standesrechtliches Problem, weshalb ich das nicht darf. Und zwar nicht nur ich, sondern keiner.
Was für ein Mythos gibt es noch?
Oh, da gibt's so viele. Also einer ist auch, es gibt keinen nachehelichen Unterhalt mehr. Das ist auch irgendwie ein ganz weit verbreiteter Mythos. Ich glaube, aber das ist meine persönliche Einschätzung, dass der seit der letzten Unterhaltsrechtsreform im Jahr 2009 geistert, wo ja die Gesetze ein bisschen angepasst wurden und die Eigenverantwortung nach der Scheidung in den Vordergrund gerückt wurde. Aber niemand hat gesagt, dass es keinen nachehelichen Unterhalt mehr gibt, sondern das ist dann eben im Einzelfall zu prüfen. Und wenn es eine Ehe von langer Dauer war oder noch kleine Kinder da sind, die zu betreuen sind, oder Krankheitsaspekte da sind, dann ist durchaus auch ein nachehelicher Unterhalt noch zu thematisieren, der dann wieder mit dem Blick auf die Eigenverantwortung vielleicht zu befristen ist. Also da unterhält man sich dann über die Dauer, wie lange ein nachehelicher Unterhalt zu zahlen ist.
Und das ist dann wovon abhängig? Wahrscheinlich von der Länge der Ehe und dass es gewisse Kriterien
genau,
gibt.
Genau, von dem Einzelfall. Also wenn das Kind jetzt besonders betreuungsbedürftig ist, also da muss man eben unheimlich viel vortragen, um zu sagen, warum, in welcher Länge noch Unterhalt zu zahlen ist. Was man sich so ganz grob mitnehmen kann, anhand der Entscheidungen, die es so gibt, dass circa ein Drittel bis ein Viertel der Ehezeit Unterhalt auch nachehelich noch eine Rolle spielen kann. Da wird dann aber der Trennungsunterhalt, der gezahlt wurde, auch mit berücksichtigt bei der Frage der Unterhaltsdauer. Und ich meine, zwischen ein Drittel und ein Viertel ist ja immer noch genug Verhandlungsspielraum für zwei Anwälte, die dann vielleicht in dem Fall sind.
Ja, wir kommen viele Rückmeldungen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Und da ist auch ein Anrufer dabei. André Eichhorn hat sich gemeldet.
Ich hätte leider gleich zwei Fragen mit einmal. Und zwar die Frage Nummer eins wäre, wie ist denn eigentlich die Gesetzessituation mittlerweile, was das Thema angeht, Väter, Mütter, wie sieht's da mit der, sag ich mal, Gleichbehandlung dann auch aus? Ich habe leider nur negative Erfahrungen gemacht, was das Familienrecht und Väter angeht. Da würde mich mal interessieren, ob es da mittlerweile Neuerungen und Besserungen für die Väter gibt. Und meine zweite Frage wäre eigentlich, wie sieht es eigentlich aus bei Trennungen von Nicht-Verheirateten? Auch da gibt es ja oft das Thema, sag ich mal, Kinder, Unterhalt und so weiter und so fort. Da würde ich mal wissen wollen, ob das sehr ähnlich den verheirateten Eltern ist oder nicht. Vielen Dank, liebe Grüße aus Schondorf.
André, danke für deine Frage. Estelle Baumann, was können Sie ihm raten?
Ja, ich versuche es kurz zu beantworten. Also das Gesetz unterscheidet nicht zwischen Müttern und Vätern, ja, sondern da kann es den Vater genauso treffen wie die Mutter. Da geht es eben darum, wer betreut das Kind überwiegend bei der Frage von Unterhaltsansprüchen. Und was, wo die Frage vielleicht ein bisschen drauf abgezielt hat, es gab eine potenzielle Unterhaltsrechtsreform, die aber dann mit dem Zerplatzen der Ampel eben auch geplatzt ist. Vorher waren wir schon relativ weit, dass es da eine Anpassung gab beim Kindesunterhalt, wenn ein Kind mehr als normal betreut wird von dem Vater jetzt im Regelfall. Und da sollte es Anpassungen geben, die ist aber nicht zustande gekommen. Wie es weitergeht, weiß im Moment keiner. Also da müssen wir jetzt weiter abwarten. Und das Zweite kann ich noch kürzer beantworten. Was den reinen Kindesunterhalt angeht, gibt es keine Unterschiede bei nicht-ehelichen oder ehelichen Eltern. Was dann Partnerschaftsunterhalt angeht, also Ehegattenunterhalt in dem einen Fall oder Unterhalt für die in der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft, da gibt es Unterschiede.
Sie sprechen vom Einmaleins einer gelungenen Trennung. Was gehört bei Ihnen denn unbedingt rein ins Einmaleins?
Wissen und Mindset. Also eigentlich relativ kurz das Einmaleins, wenn ich es jetzt hier kurz zusammenfassen sollte. Also man sollte sich rechtlich informieren und dann überlegen, was mache ich denn jetzt mit dem rechtlichen Wissen, was ich mir angeeignet habe. Streite ich jetzt wirklich um... Mein Lieblingsbeispiel zurzeit ist der Gartenschlauch oder der Thermomix, was sich irgendwie mehrt. Oder versuche ich dann eine sinnvolle Lösung zu finden. Also die beiden Sachen sollten da bedient werden.
Wobei ja viele Prozesse wahrscheinlich im Innern erstmal anstehen, über die sich die Betroffenen klar werden müssen. Was geben Sie da? Sie sind auch Mediatorin und Coach, da mischen sich ja manchmal die Rollen. Was geben Sie da zu Beginn so einer Beratung für wertvolle Tipps?
Ja, also dass man einfach mal hört, was man für sich entscheiden will. Also Scheidung ist ja Teil des Wortes Entscheidung und bevor dann die Scheidung ansteht, steht natürlich die Entscheidung an und da einfach sich genug Raum zu geben, zu hinterfragen, möchte ich diese Beziehung so weiter fortsetzen? Möchte ich sie vielleicht fortsetzen, wenn ich das eine oder das andere Vermögensthema für mich geregelt habe? Das ist ja auch eine Option, dass ich mich beraten lasse, einen Ehevertrag schließe, den kann ich ja wann auch immer schließen und dann doch weiter die Ehe mit meinem Partner nochmal neu aufstelle, ohne diesen Ballast oder dieses Damoklesschwert über sich zu haben.
Und Glaubenssätze sprechen Sie an, wenn es um Beziehungen geht. Was lässt sich denn aus Glaubenssätzen herausschließen, wenn es um das Thema Scheidung geht?
Ja, jeder von uns hat ja Glaubenssätze. Ich glaube sogar, die sind unheimlich wichtig für uns und sind so die Säulen unseres Seins. Aber manche sind vielleicht so, dass sie uns hemmen oder Knoten bilden in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da ist natürlich ratsam, dass ich mir meine Glaubenssätze mal angucke. Die kann ich jetzt leider nicht auf dem Flipchart sehen, sondern die muss ich dann erstmal für mich ergründen.
Das ist Beschäftigung mit sich selbst.
Genau. Ja. Und zwar relativ intensiv. Und dann ist es auch nicht so, dass ich den Glaubenssatz, den ich jetzt für mich als unpassend empfinde, weil ich so nicht sein möchte, dass ich den jetzt aus meinem, wenn ich jetzt dieses Bild der Säule habe, dass ich jetzt dort den einen Fuß rausnehme, weil dann bin ich auch schief, ja, sondern dann muss ich gucken, wie will ich denn den Glaubenssatz, den ich jetzt für mich als unerwünscht enttarnt habe, wie will ich den denn ersetzen, durch welch anderen Glaubenssatz? Und da bietet sich an, in Arbeit mit sich selbst zu gehen, also Glaubenssatzarbeit zu machen. Oder auch andere Coaching-Tools, ja. Also auch Schattenarbeit finde ich dann relativ wertvoll, weil wenn ich mit irgendwelchen, also ich weiß nicht, wem jetzt Schattenarbeit an sich was sagt.
Kann man vielleicht so erklären, ist so die Auseinandersetzung mit sich selbst, mit den Seiten, die wir nicht so gerne in uns sehen.
Genau, ne? Das sind die, die wir im Vorgarten vergraben haben. Also nicht die Blumen, die wir ins Fenster stellen, sondern die wir im Vorgarten vergraben haben, hat immer meine Coaching-Ausbilderin gesagt. Das fand ich ein schönes Bild. Und die sind aber auch Teil von uns. Und wenn ich die vergraben habe, dann stören mich wahrscheinlich genau diese Punkte an meinem Partner unter Umständen. Und der bringt mich zur Weißglut und triggert mich, weil ich plötzlich konfrontiert bin mit Anteilen, mit denen ich überhaupt gar nicht mehr konfrontiert sein wollte. Die habe ich ja schließlich vergraben. Und sich damit sich zu beschäftigen, ändert manchmal ein bisschen das System in der Ehe. Und deshalb glaube ich auch, dass wenn man anfängt, sich zu beschäftigen, dass nicht Scheidung dass der zwingend einzige Schluss sein muss, sondern man sich vielleicht auch anders entscheiden kann.
Und es hat ja dann sogar auch mit Entwicklung wahrscheinlich
genau.
Am Ende zu tun, oder?
Ja.
Ohne Machtspielchen und Missgunst trennen. Darüber sprechen wir in SWR1 Leute mit Estelle Baumann. Es kommen Fragen rein von den SWR1 Hörerinnen und Hörern. Michaela hat uns geschrieben, wird das Erbe eines Ehepartners mit angerechnet oder wird es bei Trennung bei einer Zugewinngemeinschaft abgezogen? Was können Sie da sagen?
Also abgezogen wäre jetzt eine falsche Formulierung. Das Erbe spielt eine Rolle in der Zugewinngemeinschaft, aber es spielt als Anfangsvermögen eine Rolle. Das nennt sich dann privilegierter Erwerb. Da fallen Erbschaften und Schenkungen drunter. Und es spielt im Endvermögen mit dem Wert eine Rolle, den es dann hat. Und jetzt wird es wieder schwierig, wie so oft bei uns im Familienrecht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie erbe, die ist zum Zeitpunkt des Erbes 200.000 Euro wert, hat dann aber die Immobilienpreissteigerungen mitgenommen und ist dann am Ende der Ehezeit 300.000 Euro wert, dann habe ich einen Zugewinn in Höhe von 100.000 Euro aus dieser Erbschaft trotzdem erzielt. Genau.
Ja, also das ist immer wichtig, sich darüber klar zu werden.
Genau.
Und diese vielen komplizierten Fälle, die schrecken dann wahrscheinlich auch viele Menschen ab. Aber Sie sagen deswegen, ja, Sie achten auf eine gütliche Trennung. Und Sie haben da so einen Slogan, gütlich ist nicht gleich dämlich. Den müssen Sie erklären.
Genau, also der ist mir sehr, sehr wichtig, weil gütlich oft verwechselt wird mit, ja, wenn ich ja sage, dann habe ich auch eine Scheidung ohne Scherben. Aber in dem Moment, wo ich ein Veto habe oder anfange, meine Ansprüche und meine Rechte zu vertreten, da funktioniert es eben nicht mehr. Und ich möchte keine Werbung dafür machen, ja zu sagen, um seine Ruhe zu haben. Durchaus auch manchmal passiert, sondern ich möchte, dass man seine Ansprüche bewusst kennt, dann entscheidet, welche dieser Ansprüche möchte ich durchsetzen, welche sind mir besonders wichtig durchzusetzen und wie gehe ich auf die Gegenseite zu, wie wähle ich die Kommunikation, ohne dass es explodiert.
Wie ist denn Ihr Eindruck? Gibt es da Veränderungen? Sie haben ja Erfahrung von 19 Jahren. Hat sich da etwas getan in der Kommunikation?
Ja, also ich glaube sogar in der Anwaltschaft hat sich was getan. Ich möchte meinen, dass ich zu Beginn meiner Laufbahn das anders kennengelernt habe, dass es da wichtig ist zu gewinnen und dass es dem Anwalt da auch ums Gewinnen ging und dass ein Qualitätsmerkmal war, für den Mandanten zu gewinnen. Und Zunehmend kommt es aber ein bisschen eben auch auf weichere Kriterien an. Und das finde ich richtig gut und wichtig. Und das ist das, was ich umso mehr pushen möchte, weil die Bedürfnisse, die dahinter stehen, die kriegt man auch ganz oft nicht durch das Gewinnen eines Falles erfüllt. Und da ist CLP-Verfahren zum Beispiel ein guter Ansatz für, dass man das beides kombinieren kann und dort dann für sich gewinnt, ja, also nicht den Fall gewinnt.
Bevor wir auf CLP deutlicher eingehen, noch die Nachfrage, weichere Faktoren, was meinen Sie da konkret?
Ja, auch zuhören. Also was sagt der andere? Was davon kostet mich vielleicht auch wenig, das umzusetzen, aber ich habe mal zugehört. Weil es gibt ja immer dieses Beispiel mit der Orange, ne? Das nämlich ist ein Mediationsbeispiel, ein ganz bekanntes. Wenn zwei Schwestern, können jetzt auch Eheleute sein, sich um eine Orange streiten, eine gütliche Einigung im Gerichtsverfahren könnte sein, die Orange wird geteilt. Ja, jeder hat eine halbe Orange. Wenn ich aber nachfasse, wofür will denn der eine die Orange und wofür will der andere die Orange? Und bei dem einen kommt vielleicht raus, ich möchte die Schale, weil ich will einen Kuchen backen, und der andere sagt, ich möchte den Saft trinken, dann habe ich am Ende für beide die bestmögliche Lösung erreicht, ohne einfach salomonisch zu teilen.
Also wirklich detaillierter auch drauf gucken. Genau. Jetzt haben Sie das Stichwort genannt, CLP-Verfahren. Wofür steht das?
Das heißt Collaborative Law and Practice. Ich bin immer froh, wenn ich es aussprechen kann.
Ja. Klingt gut.
Und das bedeutet, dass eben genau diese Bedürfnisklärung auch stattfindet. Da sind zwei Anwälte in dem Verfahren. Die gehen aber eher so vor, dass sie ein Anwaltsteam sind. Also jeder berät seinen Mandanten, sodass beide eine bestmögliche rechtliche Beratung haben. Und gleichzeitig nimmt der CLP-Anwalt aber so eine Art Zweiparteilichkeit ein, soweit es ihm möglich ist, standesrechtlich, und holt dann eben von dem anderen Mandanten, also von dem Gegnermandanten eigentlich, ganz viel von dem ab, was die Bedürfnisse sind. Und dann versucht man das an einem Tisch. Es gibt eine spezielle Sitzordnung. Ich sitze dann meinem Gegnermandanten gegenüber und mein eigener Mandant sitzt neben mir. Und schon alleine durch diesen Blickkontakt kriege ich ganz viel gespiegelt und mache das dann eben durch gewisse Coaching-Tools, also aktives Zuhören, immer wieder wiederholen. Dadurch, dass ich das schon wiederhole, ist mein eigener Mandant gezwungen, das wahrzunehmen. Und zwar aus dem Mund, der ansonsten rechtlich berät. Und da kommt es zu einer ganz tollen Dynamik an diesem CLP-Tisch. Das habe ich jetzt schon sehr, sehr oft begleitet und bin ein absoluter Fan davon.
Klingt eher nach Mediation.
Genau, Mediation ist aber, da ist jemand allparteilich. Das darf ja der Anwalt nicht sein. Der Mediator berät in der Regel auch nicht rechtlich. Und so hat derjenige Mandant einen Rechtsberater an der Seite, der trotzdem darum bemüht ist, eine Art Allparteilichkeit oder Zweiparteilichkeit einzunehmen, soweit er es darf.
So viele Erfahrungen von den SW1-Hörerinnen und Hörern kommen rein. Zum Thema Scheidung und Scheidung ohne Scherben aus Hüfingen zum Beispiel. Anja, die schreibt, bin nach 13 Jahren Ehe mittlerweile seit 12 Jahren geschieden. Natürlich war es zeitweise sehr schwer, miteinander umzugehen. Gerade wenn es um unsere gemeinsame Tochter ging. Mittlerweile haben mein Ex-Mann und ich ein sehr freundliches Verhältnis. Unsere Tochter sagte mal zu mir, dass sie froh sei, dass es so gekommen ist, sonst wäre ihr Weg schulisch und Freundschaften betreffend wahrscheinlich auch anders gekommen. Von außen bekomme ich oft gesagt, dass wir es sehr gut hinbekommen haben, das sehe ich auch so. Wir wollten immer im Sinne unserer Tochter handeln. Jetzt sind mein neuer Mann und ich sogar zur Hochzeit meines Ex-Mannes eingeladen. Das gibt es wohl auch nicht sehr oft. Erleben Sie so etwas dann auch im Nachgang noch, was dann mit den einzelnen Parteien passiert?
Im Nachgang selten, aber ich bekomme es ja beim Scheidungstermin mit. Und ich habe mich jetzt erst diese Woche mit meinen beiden Kolleginnen, wir sind ja zu dritt in der Kanzlei in Heidelberg, wir haben uns erst darüber unterhalten, wie oft es im Moment vorkommt, dass Eheleute dann zusammen aus dem Gerichtssaal gehen und vielleicht noch einen Kaffee trinken gehen. Und das finde ich dann schön. Also jetzt nach 10 Jahren, das scheint ein Traumbeispiel zu sein, was Sie jetzt vorgelesen haben. Das finde ich großartig. Aber da habe ich jetzt kriege ich keine Rückmeldung. Schade eigentlich.
Sie schildern ja Ihre eigenen persönlichen Erfahrungen im Buch dann auch. Da gibt es eine sehr berührende Szene, Ihren Sohn betreffend, ja, weil Anja jetzt gerade ihre Tochter hier angesprochen hatte. Wie war das bei Ihnen?
Ja, das, was ich dort geschildert habe, das habe ich definitiv mitgenommen. Mein Sohn war 4, als wir uns getrennt haben. Und er war da im Kindergartenalter und jeden Freitag war Mitbringtag. Also freitags durften die Kinder immer ein Spielzeug mitbringen oder irgendwas mitnehmen. Und er hat dann immer, das war aufregend für ihn, er hat dann was rausgekramt jede Woche. Und eine Woche hat er eben unser Hochzeitsalbum rausgekramt und kam dann mit diesem Hochzeitsalbum und hat gesagt, das würde er gern mitnehmen. Und da habe ich schon mal tief geatmet und habe dann gefragt, warum willst du das denn mitnehmen? Und dann hat er gesagt, weil da war noch Liebe. Puh. Und das hat sowas von, also das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen im ersten Moment, aber es hat mir auch was gezeigt, nämlich dass es meinem Kind unheimlich wichtig ist und dass es jedem Kind wahrscheinlich wichtig ist, diese Connection und diese Erkenntnis, Mama und Papa, die haben sich mal lieb gehabt und daraus bin ich entstanden und das ist was, das sollte man für sein Kind, so böse man sich auch um Finanzen streitet, sollte man das erhalten und das ist mir ein Anliegen.
Es wird ja auch ganz häufig der Satz gesagt, ja, wir bleiben lieber mal zusammen wegen der Kinder.
Ja.
Es hat Vor- und Nachteile wahrscheinlich, alles auf beiden Seiten. Man kann das nicht pauschal sagen.
Also da kann ich jetzt nur meine ganz persönliche Einschätzung teilen. Da darf ja jeder seine eigene haben. Meine ist, dass es nicht zielführend ist und dem Kind am Ende wahrscheinlich nichts nützt, wenn die Eltern zusammenbleiben und das Kind dann in einem Haushalt aufwächst, der nicht liebevoll oder ignorant oder gar laut oder was auch immer. Also die Themen, die da sind, wenn die das Kind alle mitbekommt, glaube ich, ist es nicht die bessere Lösung, als sich zu trennen. Und das Kind hat dann zwei mit sich zufriedene Elternteile im Bestfall, wenn sie es gut angestellt haben.
Wie erleben Sie das denn aufgrund Ihrer Erfahrung? Hat sich da etwas verändert im Umgang mit den Kindern hinsichtlich der Rücksichtnahme?
Seit wann jetzt? Oder
ja, Sie sind seit 19 Jahren tätig als Anwältin. Und ist das Bewusstsein da ein anderes geworden oder bleibt das?
Das kann ich so gar nicht richtig beantworten. Ich glaube, das ist personenabhängig. Ne? Also ich glaube, es gibt immer noch welche, die glauben, also vielleicht drücke ich es anders aus. Jeder glaubt immer, das Beste für sein Kind zu tun. Ja? Und je nachdem, wie reflektiert man dann ist und wie tief man gräbt, lässt sich das dann wahrscheinlich bestätigen oder auch nicht. Ne? Also ich möchte aber keinem Elternteil absprechen, also niemand will seinem Kind was Böses tun durch die Scheidung. Aber das, was man dann an eigenen Triggerpunkten mitnimmt, überlagert dann vielleicht diesen Wunsch, dem Kind was Gutes zu tun und es passieren dann doch unterbewusste Manipulationen.
Weil Sie gerade sagen, je nachdem, wie reflektiert man ist, am Ende so traurig so eine Erfahrung sein kann. Nützt es Menschen vielleicht hinsichtlich der eigenen Reflexion so ein Prozess?
Definitiv. Also wenn sie die Zeit nutzen, dann kann das, also man kann gestärkt aus einer Trennung und Scheidung herausgehen. Da bin ich überzeugt von.
Wie lässt sich der richtige oder die richtige Anwältin finden? Darauf wollten wir noch eingehen.
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich mich jetzt in die Position von einem Mandanten reinversetze, würde ich natürlich erstmal gucken nach irgendwelchen Auszeichnungen, Rankings, also wo ist der Anwalt wiederzufinden. Aber eigentlich wäre für mich was ganz Entscheidendes das Bauchgefühl, was ich habe in der ersten Beratung, weil Familienrecht menschelt so sehr, dass es vielleicht auch nicht nur auf die Auszeichnungen und so weiter ankommt und auf die Titel, die der Anwalt hat, sondern dass es eben auch, dass ich mich verstanden fühle und aufgehoben fühle und dass ich glaube, dass der Anwalt meine Interessen bestmöglich durchsetzen kann.
Wenn Sie die Erstberatung gerade ansprechen, was wäre denn da wichtig, dann abzuklären in so einem ersten Gespräch, wo das Bauchgefühl dann auch wirklich herauskommen kann?
Ja, da hatten wir es vorhin schon kurz drüber, über diese Kanzleiphilosophie. Es hat wahrscheinlich jede Kanzlei ihre eigene Kanzleiphilosophie und das muss übereinander passen. Und es nützt nichts, wenn ich mich da versuche, irgendwo reinzupressen, was ich gar nicht fühle und spüre und so gar nicht meine Scheidung vonstatten gehen lassen will. Weil dann passiert nämlich was dann relativ unschön ist, dann bin ich in einer ständigen Diskussion und eigentlich im Kampf mit meinem eigenen Anwalt, weil ich will, dass der das irgendwie anders macht. Der Anwalt ist wahrscheinlich auch unzufrieden, weil er das anders begleiten möchte. Deshalb ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt, unabhängig davon, dass er also Fachanwaltstitel wäre vielleicht wünschenswert. Ich kenne aber auch wiederum Anwälte, die haben keinen Fachanwaltstitel und sind grandios im Familienrecht. Also auch das ist wieder kein Alleinstellungsmerkmal, sondern vielleicht eine gesunde Mischung von allem.
Ja, ein Thema, was Sie auch ansprechen sollten, Online-Scheidungen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist was, darüber kläre ich. Ich habe bei Instagram Scheidung ohne Scherben einen Account auch. Das ist was, darüber kläre ich wahrscheinlich jede dritte Woche immer wieder neu auf. Es gibt keine Online-Scheidung. Das ist immer nur so ein Irrglaube, dass es eine Online-Scheidung gibt. Dann suchen sich Leute irgendwie, die geben dann einen günstiger Anwalt, sitzen in Baden-Württemberg, finden dann einen Anwalt aus Köln, Hamburg, wo auch immer, füllen dort dann schon alles aus, also geben Name an, Heiratsregister, Nummer und so weiter und denken, damit hat es jetzt den Abschluss gefunden. Und tatsächlich ist es aber so, dass es immer eine persönliche Anhörung gibt, und zwar an dem zuständigen Gericht. Meistens ist der Gerichtsbezirk zuständig, wo der eine Ehepartner noch mit den minderjährigen Kindern lebt. Gibt es aber einen Zuständigkeitskatalog, also auch das wieder nicht pauschal zu beantworten. Aber es nützt mir wahrscheinlich nichts, wenn ich jetzt Anwalt günstig in Buxtehude gefunden habe und der dann trotzdem anreisen muss zum Termin und am Ende vielleicht sogar höhere Kosten hat. Ja. Oder ich gar nicht mit dem Anwalt zu tun habe, sondern dann einen Terminsvertreter geschickt bekomme. Oder.
Also Online-Scheidungen gibt es nicht, muss man an der Stelle nochmal ganz festhalten.
Ich sag immer, das ist ein Märchen. Also Online-Scheidung gibt es nur im Märchen.
Dann kommt Post aus Schwieberdingen, schreibt uns Stefan Hein und sagt, warum wurde das Schuldprinzip abgeschafft? In meinem Fall wurde ich betrogen und musste dann im Nachhinein Unsummen an Trennungsunterhalt bezahlen. Laut Grundgesetz steht die Ehe unter einem besonderen Schutz. Das beißt sich doch. Es ist doch ungerecht, dass jemand, der eine Ehe zerstört, im Nachhinein auch noch finanziell besser dasteht. Was sagen Sie da?
Also Schuldprinzip ist schon ganz, ganz lange abgeschafft, schon seit den 70ern. Aber Verschuldensthematiken gibt es auch heute noch im Gesetz. Also das ist für mich jetzt, ohne den Sachverhalt näher zu kennen, schwer zuordnenbar, weil es gibt einen Verwirkungstatbestand, der heißt Ausbruch aus intakter Ehe. Und wenn ein Ehepartner, und zwar der unterhaltsbegehrende Ehepartner, sich so schwer von der ehelichen Solidarität abwendet, dass er eben fremd geht und aus einer intakten Ehe ausbricht. Das ist jetzt wieder die Frage, was ist intakt?
Ist intakt?
Dann hat das eine Unterhaltsrelevanz. Also dann wird man darstellen können, dass Unterhalt entweder reduziert zu zahlen ist oder nicht zu zahlen ist. Aber jetzt ist wieder einzelner Sachverhalt, da bräuchte ich viel mehr Input, um dazu qualifiziert was sagen zu können. Aber was ich mitteilen will oder was ich mitgeben möchte, teilweise spielen Verschuldensthemen auch heute noch eine Rolle, eben wenn es um Verwirkungstatbestände geht.
Ja, also Schuldprinzip generell abgeschafft seit den 70ern, aber es kommt immer noch darauf an, wie eine Ehe auseinandergeht.
Genau, Schuldprinzip früher hat ja bedeutet, dass es auf das Verschulden ankam, wer ist schuld am Scheitern der Ehe.
Und das gehören immer zwei dazu
mehr.
Eigentlich. Ne?
Und das hat der Gesetzgeber eigentlich schön damals umgesetzt. Es gilt jetzt das Zerrüttungsprinzip. Also jetzt muss man darlegen, dass die Ehe zerrüttet ist, unabhängig davon, warum.
Und das lässt sich wahrscheinlich auch wieder anders interpretieren. Was heißt zerrüttet für den einen und für den anderen, oder?
Ja, das ist sogar auch gesetzlich normiert. Wenn eine Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft nicht mehr zu erwarten ist, dann ist von einer Zerrüttung auszugehen. Und das muss ich dann eben darlegen, wenn ich es überhaupt darlegen muss. Wenn beide nach einem Jahr der Scheidung zustimmen, also einer stellt einen Antrag und der andere stimmt zu, dann muss ich überhaupt nichts dazu darlegen.
Vieles haben wir schon erfahren heute Vormittag. Es kommen noch Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Jemand, der anonym bleiben will, fragt, können denn Großeltern den Umgang mit Enkelkindern einklagen?
Also Umgangsrechte sind nicht nur beschränkt auf die Eltern, sondern auch nahe andere Personen können unter gewissen Voraussetzungen, wenn die dann eben erfüllt sind, eigene Anträge stellen auf Umgangsrecht. Da kommt es immer auf das Wohl der Kinder an und hat vorher eine feste Bindung schon, also gab es eine Bindung und würde es jetzt den Kindern, dem Kindeswohl entsprechen, diesen Umgang auch künftig wahrzunehmen.
Also da ist auch wieder wichtig, ins Detail zu gehen und zu gucken.
Genau.
Jetzt gibt es noch ein Stichwort und zwar Scheidungsfolgenvereinbarung. Was hat es damit auf sich?
Also das ist nichts anderes als ein Ehevertrag. Ein Ehevertrag wird für gewöhnlich vor der Ehe geschlossen, kann aber auch jederzeit in der Ehe geschlossen werden. Und wenn ich jetzt einen Ehevertrag schließe, der die Folgen für meine Trennung und Scheidung regelt, dann ist es eben eine Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung. Oder wenn ich nur die Folgen der Scheidung regle, dann ist es eine Scheidungsfolgenvereinbarung. Das ist ein Ehevertrag in anderem Gewand, würde ich es jetzt nennen.
Also im Grunde der Begriff für einen Ehevertrag, der während der Ehe dann geschlossen wird?
Nein, das ist dann erstmal nur ein Ehevertrag, aber wenn dieser Vertrag anlässlich der Regelung der Scheidungsfolgen konkret jetzt getroffen wird, also ich lebe jetzt schon in Trennung und möchte mich scheiden lassen und habe jetzt Einigung gefunden zu den einzelnen Scheidungsfolgethemen, dann kriegt es diese Überschrift.
Ja.
Aber inhaltlich wird sich's auch mit Güterrecht beschäftigen, also was ist mit dem Zugewinn, wie wird der jetzt geregelt, wo ich weiß, dass ich die Ehe auseinandersetzen möchte, wie wird Unterhalt geregelt, aber es werden Sachen konkret geregelt, die ich eigentlich auch in einem Ehevertrag vorher schon generell für mich regeln kann.
Dann gibt es Stichworte, wo es viele Überraschungen bei gibt, nämlich bei der privaten Rentenvorsorge und bei der betrieblichen Altersvorsorge. Inwiefern?
Die unterliegen eben dem Versorgungsausgleich, genauso wie die gesetzlichen Anrechte. Und da sind Mandanten dann in der Erstberatung aber regelmäßig überrascht, dass auch private Altersvorsorgeverträge, also Rentenversicherungen und betriebliche Altersversorgungen auch dem Versorgungsausgleich unterliegen.
Ja, da ist es wichtig, sich auch im Vorfeld zu informieren. Und sowas lässt sich dann auch über einen Vertrag regeln?
Genau, wenn beide Eheleute dann zustimmen, dass dort Teile des Versorgungsausgleichs anders gehandhabt werden als gesetzlich, dann ist das möglich. Wobei es beim Versorgungsausgleich am schwierigsten möglich ist. Also es gibt bei Eheverträgen ist ja auch nicht jeder Vertrag, den ich mir mal überlegt und unterschrieben habe, für immer gültig. Da gibt es ja dann eine Inhalts- und Ausübungskontrolle. Und da sind die Grenzen für den Versorgungsausgleich am engsten gefasst, weil es der Kernbereich ist.
Ja, weil es ja dann auch fair für beide Seiten wieder sein sollte.
Genau, und noch dazu soll es ja auch kein Altersarmutsfall werden. Also das ist ja was, das betrifft ja dann wieder die Allgemeinheit, wenn da eine Frau nach 30 Jahren Ehezeit grundsätzlich auf ihren Versorgungsausgleich verzichtet hat, wird die ja vielleicht ein Altersarmutsfall, der dann uns allen zur Last fällt, und so ist es natürlich nicht gedacht.
Dann noch ein wichtiges Thema, was viele Menschen betrifft, die lange zögern, weil sie eine Fassade aufrechterhalten wollen, weil sie nach außen natürlich etwas darstellen, aber im Innern ist vielleicht schon eine Ehe lange zerrüttet, aber man hält immer noch nach außen daran fest. Das erleben Sie wahrscheinlich im täglichen Alltag.
Ja, also ganz großes Thema. Ich glaube, dass Trennung und Scheidung noch immer schambehaftet sind. Und zwar ganz unheimlich schambehaftet. Das geht schon beim ersten Gang zum Anwalt los. Und es geht in der, wie teile ich es meinem Außen mit weiter. Bei Männern komischerweise ein bisschen anders als bei Frauen, nach meiner Erfahrung. Bei Männern ist oft, gerade wenn sie in hoher Position in irgendeiner großen Firma tätig sind, dieses, wie sage ich es den Mitarbeitern, weil da will man irgendwie, spielt auch dieses heile Familie, ja, auch dort eine Rolle, da will man nicht gescheitert sein. Ja. Jetzt, ja, das, vielleicht denkt man dann, es gibt Rückschlüsse auf die beruflichen Fähigkeiten. Und bei Frauen ist es eher die Nachbarn, die anderen Muttis in der Schule und so weiter. Und so kommt es dann dazu, dass man lange Zeit eine Fassade aufrechterhält, die innen schon völlig bröckelt. Und da werde ich nicht müde, immer wieder zu sagen, dass es auch andere Fassaden gibt. Also Fassaden sind nicht per se schlecht, die sind vielleicht sogar wichtig. Die schützen einen ja auch in gewisser Weise. Aber es gibt auch die Fassade der tollen alleinerziehenden Mutter oder des getrennt lebenden Vaters, der aber trotzdem für die Kinder da ist. Also es gibt ganz, ganz viele Fassaden, die man für sich wählen kann.
Wie gehen Sie persönlich als Anwältin damit um? Das ist ja wahrscheinlich auch von Ihrer Rolle nicht ganz einfach, wenn Menschen erstmal kommen und all ihren Ballast da abladen. Und Sie dann aber sagen müssen, das ist meine Rolle und bis hierhin und nicht weiter, das Persönliche interessiert mich dann vielleicht nicht.
Komischerweise gelingt mir das relativ gut. Also die Mandanten sagen das dann meist schon selbst. Das hat ja jetzt hier nichts zu suchen. Und manchmal frage ich dann sogar mehr nach, weil es vielleicht verwirkungsrelevant sein könnte oder so. Aber für mich ist da wichtig, den Mandanten zu vermitteln, in dem Moment, wo ich mich mit zu denen in das sinkende Bootsätze sozusagen, ja, oder die auf den Schoß nehme, kann ich die nicht mehr retten. Ja? Und das ist was ich dann gut zu trennen versuche, und muss auch sagen, dass meine Mandanten das sehr gut annehmen und verstehen.
Dann herzlichen Dank erstmal für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute. Scheidungsanwältin Estelle Baumann.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.